Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto und wir sprechen heute über die größte biometrische Datenbank weltweit in Indien.
It was like an experiment on a whole population.
Es ist wie ein Experiment an der gesamten Bevölkerung. Gerade die biometrischen Daten, von denen sie nicht wussten, ob das überhaupt funktionieren wird.
Especially the biometrics part of it, where they knew nothing about whether it would work or not.
Das angesprochene System heißt Aadhaar. 2009 ist es zunächst gestartet freiwillig. Inzwischen braucht es aber jeder Inder verbindlich, wenn er ein Bankkonto eröffnen möchte, einen Handyvertrag abschließt oder teilweise auch schon beim Abholen der Rente. Und zu diesem System gehört unter anderem ein Fingerabdruck, ein Iris-Scan und ein biometrisches Foto. Alles wird dann zentral gespeichert durch private Unternehmen für den Staat. Warum? Weil der Staat hofft, so die ärmere Landbevölkerung zu unterstützen, damit die, ohne schreiben zu können, auch Verträge abschließen kann. Und wenn jede Wirtschaftsaktivität einer Person eindeutig zugeordnet werden kann, wird auch die Korruption schwieriger. Indien also ein digitaler Vorreiter oder eine Datenschutzvorhölle? Das können Sie am Ende dieser heutigen Weltzeit sicherlich selbst entscheiden. 1,2 Milliarden Menschen sind auf jeden Fall schon erfasst. Ein Siebtel der Erdbevölkerung. Und Julia Jaroszewski hat eine Frau getroffen, die jetzt auch Teil des Systems wird oder sollte man sagen, werden muss.
Eine Bankfiliale im Süden Neu-Delhis. Die Scheiben sind verdunkelt. Hier will Sushma ein Bankkonto eröffnen. Sie ist 34, arbeitet als Hausangestellte, kann lesen und schreiben, aber mit den offiziellen Formularen kommt sie nicht zurecht. Also fragt sie nach am Bankschalter.
We need the other card and the PIN card.
Ich brauche so eine Aadhaar-Karte, dann eine PIN-Karte und einen Mietvertrag, richtig?
And PIN card and rent agreement where I'm staying. Means social
number. Ja, die Aadhaar-Karte ist wie eine Sozialversicherungsnummer. Die PAN-Card ist für die Steuern und Sie brauchen eine Delhi-ID.
Ich schaffe das aber nicht, alles allein auszufüllen. Ich weiß nur, wo ich meinen Namen eintragen soll. Und diese Aadhaar-Dinge hier, die verstehe ich auch nicht wirklich.
Aadhaar, das lernt Sushma, ist eine 12-stellige Nummer, die jedem Inder individuell zugeordnet wird, sobald er irgendwelche Dienste in Anspruch nehmen will. Zu Aadhaar gehören auch biometrische Daten. Deshalb muss Sushma wie alle Inder ihre Fingerabdrücke abgeben, die Iris scannen und Fotos des Gesichtes machen lassen. Diese Daten sind jedem Menschen eindeutig zuzuordnen, angeblich fälschungssicher. Mittlerweile braucht Aadhaar jeder Inder, der ein Konto eröffnet, Sozialleistung beantragt, seine Steuerabrechnung macht oder eine SIM-Karte für das Handy kauft. Aadhaar ist die größte biometrische Datenbank der Welt und ein ambitioniertes Vorhaben, denn es soll die gesamte Verwaltung der 1,3 Milliarden Inder vereinfachen, gegen Korruption helfen und das riesige südasiatische Land insgesamt nach vorne katapultieren. Der Campus des Indian Institute of Technology in Neu-Delhi. Hier studiert Indiens nächste Generation der Tech-Elite. Eine Gruppe Doktoranden hat sich zur Mittagspause auf dem schattigen Hof versammelt. Sie sehen in den technologischen Entwicklungen rund um Aadhaar vor allem Vorteile.
Menschen müssen dann nicht mehr in Schlangen stehen. Wir haben so viele Schlangen gerade. Wenn alles digital ist, werden die Dinge endlich leichter und zeitsparender.
Großstädter wie die Doktorandinnen sehen vor allem Verbesserungen im Alltag durch Aadhaar. Mit der Nummer und den Biometriedaten können Ämtergänge und Bürokratie auch von zu Hause im Internet erledigt werden. Der Regierung Indiens geht es dagegen um Größeres. Sie will Indien modernisieren, das digitale Indien schaffen und gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben. Vor allem in den rückständigen ländlichen Regionen, wo rund 70% der Bevölkerung lebt.
India actually, if you look, major thing is about the village.
Indiens Probleme liegen größtenteils auf dem Dorf, denn der Großteil der Bevölkerung lebt in Dörfern auf dem Land, wo man digitale Informationen nicht so nutzt wie in der Stadt. Also versucht Modi, Technologien auch aufs Land auszuweiten, was schwierig
ist.
Für die hindu-nationalistische Regierungspartei BJP ist die Digitalisierung der Gesellschaft ein Prestigeprojekt. Ministerpräsident Narendra Modi kam 2014 auch mit Hilfe von Internetplattformen wie Facebook und Twitter an die Macht. Seitdem betont Modi die Relevanz von Technologie für das gesamte Land.
Ganz langsam versucht auch der einfache Bürger, sie zu benutzen, versucht sie zu erlernen, damit es dem ganzen Land hilft. Das ist eine große Anstrengung der Regierung und es wird Zeit brauchen, bis es sich tatsächlich aufs ganze Land verbreitet hat.
Das ADAR-System hatte schon viel Zeit, sich zu verbreiten. Es startete 2009 unter Modis Vorgängerregierung. Damals noch freiwillig mit dem Ziel, die Lebensbedingungen für die Landbevölkerung zu verbessern. Hier ist die Rate der Analphabeten hoch. Nicht jeder spricht die Geschäftssprache Englisch und war auch deshalb bei Sozialleistungen auf Mittelsmänner angewiesen. Wer zum Beispiel eine Ration Reis vom Staat wollte, musste den Dorfältesten fragen oder jemand anderen, der lesen und schreiben kann, um die Leistung zu beantragen. Doch diese Struktur wurde von Betrügern genutzt. Rationen wurden doppelt abgeholt, Leistungen auf Kosten der eigentlichen Empfänger abgegriffen. Die kleine Korruption war Alltag in Indien. ADAR soll all dies verhindern. Mit den biometrischen Daten sollen die Bürger sich eindeutig ausweisen können. Ebenso können auch Analphabeten mit dem Fingerabdruck bezahlen, sodass auch jemand, der nicht lesen oder schreiben kann, ein Bankkonto eröffnen und sich Geld auszahlen lassen kann. So die Vision, von der auch Shourya Duval schwärmt.
In a big country everybody can't go to the bank, but the bank can come to you.
In einem großen Land kann nicht jeder zur Bank gehen, aber die Bank kann zu dir kommen. Heute hat jeder Inder ein Bankkonto.
Now every Indian is banked.
In einem unscheinbaren Wohnblock in der Nähe des Regierungsviertels in Neu-Delhi sitzt Doval im Büro. Er ist Direktor der India Foundation, einer konservativen Denkfabrik, die der Regierungspartei BJP nahesteht.
Es gibt Bankkonten für Frauen, die jetzt selbst entscheiden können, was das Beste für ihre Kinder und Familien ist. Sie hätten das nicht tun können ohne ein digitales Konto, also haben wir sie vernetzt. Ohne die Macht der Technologie wäre es für die Banken unmöglich gewesen, all dies zu leisten. Denn in so einem großen Land mit so viel Landbevölkerung wäre Zugang zu Geld nicht durchzusetzen gewesen. Aber im digitalen Indien können wir das nun.
Offizielle Zahlen unterstützen diese Erfolgsthese. Durch ADAR habe es in Indien umgerechnet knapp 8 Milliarden Euro weniger Sozialbetrug gegeben seit der Einführung des Systems 2009, verkündete ADAR-Erfinder Nandan Nilekani Ende vergangenen Jahres. Doch ganz so einfach und fälschungssicher, wie es Regierung und Macher darstellen wollen, ist das System nicht. Ritika Kera kritisiert, dass immer noch Betrugsmöglichkeiten existieren. Sie ist Entwicklungsökonomin am Indian Institute of Technology in Neu-Delhi und untersucht die Wirksamkeit von ADAR seit Jahren.
Selbst wenn man biometrische Authentifizierung einsetzt, können Mittelsmänner immer noch betrügen. Der einzige Unterschied ist, dass man nicht mehr per Hand unterschreiben muss, dass man 200 Rupien erhalten hat, obwohl es eigentlich nur 100 waren, sondern man bestätigt dasselbe mit einer biometrischen Identifizierung in einer Maschine.
Die Korruption wird also selbst mit moderner Technologie nicht gebannt, solange die Macht der Mittelsmänner nicht grundsätzlich eingeschränkt wird. Wissenschaftlerin Ritika Kera kritisiert auch, dass ADAR immer weiter greift und fast nichts mehr ohne eine solche Nummer machbar ist.
Die Schrauben wurden in der letzten Zeit immer fester gezogen. Es wird immer schwieriger, ein Konto oder einen Handyvertrag zu bekommen. Mittlerweile ist es eine Hürde geworden, solche Sachen zu beantragen.
Das ADAR-System schafft also auch neue Probleme, findet Kera.
Jedes Mal, wenn die Betroffenen in einen Laden gehen, um ihre Leistungen abzuholen, müssen sie ihre ADAR-Nummer und die Nummer der Sozialleistungen eingeben. Dafür muss dieses Gerät funktionieren. Es muss Strom geben und eine Verbindung zum Netzwerk. Der zentrale UIDAI-Server darf nicht aussetzen. Und wenn dann alle vier Technologien funktionieren, dann müssen Sie den Fingerabdruck geben. Dieser muss genau so aussehen wie am Tag der Registrierung. Nur wenn all das geklappt hat, erhalten Sie Ihre Ration Getreide.
Entwicklungsökonomin Ritika Kera redet viel mit den Menschen auf dem Land, um zu erforschen, wie die digitale Verwaltung in der Praxis funktioniert. Weil vieles nicht klappt, machen die Landbewohner auch manchmal selbst Druck in der Stadt. Sie sind aus unterschiedlichsten Regionen Indiens gekommen. 3 Tage dauert der Protest in der Hauptstadt. Hunderte wollen der Regierung selbst berichten, wie Vision und Realität bei Adar auseinanderklaffen. In engen Reihen sitzen Frauen in bunten Saris auf dem Boden. Manche stillen Kinder, andere schlafen. Auch alte Menschen haben die lange Reise nach Neu-Delhi auf sich genommen, denn sie sind besonders betroffen. In einigen Bundesstaaten wurde das Rentensystem mit Adar verknüpft. Um Geld zu erhalten, müssen sich die Senioren biometrisch ausweisen. Doch für viele ist das eine Unmöglichkeit.
Their village doesn't have connectivity, so old people who can barely walk.
Ihre Dörfer sind nicht vernetzt. Also müssen alte Menschen, die kaum auf die Toilette gehen können, 9 Kilometer durch die Berge zu einer Station laufen, wo es ein Netz und Strom gibt, um ihre Rente abzuholen. Vielleicht 600 Rupien. Und es kann trotzdem passieren, dass sie mit leeren Händen nach Hause gehen, weil das Gerät kaputt ist, der Server nicht läuft oder die Biometrie nicht funktioniert hat.
Die unzufriedenen Inder vom Land harren in der Hitze aus, auf hartem Asphalt. Zwischen ihnen sitzt Usha Ramanathan. Die grauen Haare zu einem langen Zopf geflochten, ergreift auch sie später das Mikrofon und wird über Adar reden. Usha Ramanathan ist Juristin und Aktivistin. Als die Kongressregierung vor 10 Jahren begann, über die Digitalisierung zu reden und über das Sammeln von Daten, kritisierte Ramanathan vor dem Parlament die Vorhaben. Seitdem versucht sie, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.
Es ist wie ein Experiment an der gesamten Bevölkerung. Gerade die biometrischen Daten, von denen sie nicht wussten, ob das überhaupt funktionieren wird.
Ramanathan sieht die Sorglosigkeit vieler Inder im Umgang mit ihren Daten und hinterfragt, wie Staat und Wirtschaft die Daten nutzen. Das System, das als Modernisierungsschritt für die Bürger beworben wird, sieht sie vor allem als Geschäft. Statt wie früher an Mineralien verdienen Privatunternehmen heute am neuen Gold, den Daten.
Wenn man sich anschaut, was die privaten Firmen davon haben, für die Unternehmen ist das ein ganz neues Business. Wir werden alle zum Spielzeug dieser Firmen, die damit so viel Geld machen, wie sie wollen. Und wer profitiert dann davon? Die Banken, die Unternehmen, der Mikrofinanzsektor. Alle machen doch mit, um von uns Informationen zu sammeln.
Tatsächlich sind sehr viele IT-Firmen im Adar-Prozess an der Erfassung und Weiterverarbeitung der Daten beteiligt. Privatunternehmen stellen die digitale Infrastruktur zur Verfügung oder managen Teile des Prozesses. Aber welche Unternehmen genau beteiligt sind, wer welche Daten sammelt und welchen Wert sie haben, mache die Regierung nicht transparent, kritisiert die Juristin.
Die meisten wissen überhaupt nicht, was das für eine Sache ist, die dort geschaffen wurde.
Nach und nach werden nun per Adar immer mehr Daten miteinander verknüpft. Telefonnummern, Bankkonten, E-Mail-Adressen, Gesundheitsdaten. So entstehen detaillierte digitale Profile von jedem Inder, die das Tracking jedes Bürgers durch Unternehmen und den Staat ermöglichen. In Zukunft könnte das System als Kontrollinstrument missbraucht werden, eingesetzt werden, um erwünschtes Verhalten zu fördern. Auch Richter Sajan Puvaya in Delhi hat deshalb Bedenken.
Warum muss man das gesamte Land erfassen und diese Informationen zentral sammeln? Weil man die Bevölkerung ernähren möchte?
Because you need to feed your population.
Technologie findet Richter Sajan Puvaya für den Fortschritt Indiens sinnvoll. Aber er fürchtet, dass die digitalen Profile in den Händen der Regierung dazu führen könnten, dass gesellschaftliche Minderheiten, religiöse Gruppen oder Oppositionelle unter Druck gesetzt werden könnten. Unter der aktuellen BJP-Regierung wird etwa der nationale Stolz auf den Hinduismus gefördert.
Was, wenn die Regierung Informationen nutzt, die einer ganz speziellen Gruppe angehören und diese Daten missbraucht? Wenn sie zum Beispiel nur Informationen von Christen sammelt, das ist ein gefährlicher Trend. Wenn ich ein Instrument habe, um Massen zu kontrollieren, werde ich es nutzen.
Dass der Staat die Allmacht über Informationen hat, gefährde nicht nur die Privatsphäre. Es gefährde das freie Denken und Handeln, kritisiert Richter Purwaya.
Wenn die Regierung mit ihrer zentralisierten Macht und dem Potenzial der Technologie die Informationen der einzelnen Stellen zusammenfügt und dann Profile erstellt und mich elektronisch überwacht und mich wissen lässt, dass ich permanent beobachtet werde, dann nimmt es mir die Freiheit zu denken. Meine Freiheit, mich mit anderen zu treffen, meine Bewegungsfreiheit und die Freiheit, mich bestimmten Gruppen anzuschließen.
Während Juristen vor Gericht die Struktur von Adar debattieren, ist das System für die Mehrheit der Inder bereits Alltag. Wie für Sushma. Die Hausangestellte in Neu-Delhi hat ihr eigenes Konto inzwischen eröffnet. Wie die meisten versteht sie nicht genau, wie das System funktioniert oder was mit ihren Daten passiert.
Ich weiß nicht, warum wir all das brauchen. Sie sagen, wenn ich die Aadhaar-Karte habe, muss ich sie mit dem Konto verbinden. Dann bekommt die Regierung Informationen darüber, wie viel Geld ich habe und wie viel ich ausgebe.
Sushma ist unsicher, aber jetzt ist sie drin. Ein Datensatz in der größten biometrischen Datenbank der Welt.
Weil alle gesagt haben, in ein paar Jahren wird es sehr schwer werden ohne Adar. Du wirst Adar wirklich brauchen und man wird danach fragen, wenn du zum Beispiel verreisen möchtest. Was auch immer wir machen wollen, sie werden nach der Adar-Karte fragen.
Gerade hat Sushma auch für ihren jüngsten Sohn eine Adar-Nummer beantragt. Er brauchte sie für die Anmeldung im Fußballverein.
Soweit ist es inzwischen. Von der freiwilligen Einführung des Adar-Systems in Indien 2009 bis zur verpflichtenden Eintragung der eigenen Körperdaten in die größte biometrische Datenbank der Welt, um Fußball zu spielen. Julia Jaroszewski mit diesen Einblicken. Und wer jetzt denkt, hier in der Europäischen Union, da wäre das nie möglich. Tja, wir sprechen jetzt mal mit Konstanze Kurz darüber hier in der Weltzeit. Sie ist Informatikerin, die sich engagiert im Bereich Datenschutz und Bürgerrechte, Bücher darüber geschrieben hat, Sprecherin des Chaos Computer Clubs ist und jetzt am Telefon. Hallo Frau Kurz.
Hallo, guten Tag.
Erstmal, wie blicken Sie denn hier aus Europa auf das indische Adar-System, das wir gerade gehört haben, mit inzwischen 1,2 Milliarden abgespeicherten Körperdaten?
Also ich denke, dieses System in Indien ist in hohem Maße gefährlich für die Bürger geworden. Nicht nur, weil der Datenschutz dort nicht ausreichend beachtet wird, sondern auch, weil diese Riesendatenbank ja auch viele Sicherheitslöcher hat. Im Prinzip kann man sagen, dass schon nach der Entstehung die Daten dort auch alle gestohlen wurden. Die sind also bereits abgeflossen. Und ich glaube, das dritte Problem an dem großen indischen System ist, dass die Politik auf diese Probleme nicht adäquat reagiert.
Und wie ist das jetzt in Europa? Also Sie haben dazu vor einigen Tagen einen Artikel auf netzpolitik.org verfasst. Da geht es um die Sammlung von biometrischen Daten künftig hier in der Europäischen Union.
Wir haben in Europa eigentlich seit über zehn Jahren eine Entwicklung, dass nach und nach zunächst von denjenigen, die als Besucher hierher kommen oder die versuchen, Asyl zu beantragen, aber mittlerweile auch von den gesamten Bürgern die biometrischen Daten aufzunehmen. Sowohl in Deutschland wie auch in der gesamten EU. Und jetzt letzte Woche kam ans Tageslicht, dass plötzlich der EU-Innenkommissar verpflichtend für alle Länder diese biometrischen Daten, vor allen Dingen die der Fingerabdrücke, sammeln will. Soll also quasi EU-weit geregelt werden. Und in Deutschland wäre ja bisher, wenn man einen Ausweis haben will, die Abgabe der Fingerabdrücke freiwillig. Kann man machen, kann man sich entscheiden, man kann sich aber auch dagegen entscheiden. Und diese Regelung würde also nicht nur alle Europäer, sondern auch uns Deutsche dann verpflichten, die Fingerabdrücke abzugeben.
Sie sprechen in dem Artikel eben den EU-Innenkommissar Avramopoulos an und der hat eben gesagt, in den nächsten 2 bis 5 Jahren wünscht er sich, dass der Fingerabdruck verpflichtend gespeichert wird, um eben wegzukommen von den Papierausweisen, die es noch gibt in einigen Ländern, zum Beispiel Italien. Das soll dann also verpflichtend werden, um eben Terroristen und Straftäter, ja, um es denen schwieriger zu machen. Kann man dieser Argumentation nicht auch folgen, dass man da eben diesen Menschen voraus sein möchte?
Tatsächlich hat Avramopoulos überhaupt keine Begründung gegeben, warum wir ein Problem damit hätten. Er hat ja 2 Gründe. Er sagt nicht nur, dass er damit Terroristen fangen will, sondern er sagt auch, dass er sozusagen die Fälschungssicherheit dieser Karten oder jedenfalls der Ausweise, die sind ja meistens in Scheckkartenform, verbessern will. Tatsächlich wissen wir aber in der Praxis, dass die Qualität dieser Ausweispapiere so hoch ist, dass es kaum Fälschungen gibt. Zwar schwankt das in Europa sehr stark. Das heißt, es gibt sehr unterschiedliche Standards in einigen europäischen Ländern in Bezug auf die Fälschungssicherheit. Aber er hat überhaupt nicht dargelegt, dass wir ein Problem hätten. Und ich denke, aus deutscher Sicht ist es vollkommen klar, da haben wir Zahlen. Es gibt ganz wenige Totalfälschungen, weil einfach die Sicherheitsmerkmale so gut sind. Und wir haben null Belege dafür, dass die ja mittlerweile seit vielen Jahren darin gespeicherten biometrischen Daten überhaupt irgendeinen Sinn in der Terrorfahndung haben. Und Dimitris Avramopoulos hat sich überhaupt gar keine Mühe gemacht, auch nur ein Argument zu liefern, warum das sinnvoll ist. Von so vielen Menschen, da geht es übrigens auch um Kinder, also Europäer ab 12 Jahren sind betroffen, warum das irgendeinen Sinn machen sollte. Ich meine, der EU-Innenkommissar ist seit Jahren eher als Falke bekannt. Der hat in seiner Amtszeit ja sehr viele Überwachungsmaßnahmen durchgeführt, aber er hat sich früher wenigstens manchmal Mühe gegeben, eine Begründung zu liefern. Und hier hat er im Prinzip nur sein Vorhaben vorgestellt.
Trotzdem ist das eben jetzt dieser erste Vorstoß. Was sehen Sie dann als Gefahr, wenn das eben so weit kommt?
Naja, zunächst mal kann man diese Daten natürlich nie ändern, wie man etwa einen Namen ändern kann oder seine Adresse, sondern die kleben am Körper. Und sie sind natürlich in dieser Weise sehr sensibel.
Ja, und?
Naja, die Problematik ist, wenn jemand, wie zum Beispiel jetzt in Indien passiert ist, diese Daten abgreift, dann bleiben sie natürlich immer am menschlichen Körper kleben. Und also wenn sich jemand zum Beispiel für Zahlungssysteme oder für die Entsperrung seines Mobiltelefons, seiner biometrischen Daten bedient. Und auch in die Konsumententechnik zieht ja diese Biometrie sehr stark ein in den letzten Jahren und hat man natürlich ein Sicherheitsproblem. Auf der anderen Seite jedoch ist natürlich diese Biometrie in Ausweisdokumenten gar nicht hilfreich für die Sicherheit, denn jedes dieser Dokumente kann man sehr leicht deaktivieren. Das bedeutet, dass die biometrischen Daten, die darauf auf dem Chip gespeichert sind, dann gar nicht mehr auslesbar ist. Also wer das möchte, kann seinen Ausweis sofort sozusagen chipseitig deaktivieren. Das ist also eigentlich ein Mogelpaket, wenn man ehrlich ist.
Wenn man jetzt nicht möchte als EU-Bürger, dass es eben hier so weit kommt wie in Indien, was lässt sich denn jetzt noch tun?
Ich denke, in erster Linie sollte das ein politischer Widerstand sein. Also, dass man zunächst hinterfragt, ist eigentlich wirklich eine Notwendigkeit dafür da? Da sollten mal ein paar Begründungen her. Ich denke, nur zu sagen, wir wollen Terroristen fangen, ist auch selbst in der politischen Situation jetzt in Brüssel zu wenig. Man muss es begründen. Und wir würden dann auch gerne nochmal die Zahlen sehen. Haben wir denn wirklich ein Fälschungsproblem? Also, da denke ich, sollte man ein bisschen mehr als nur Propaganda und die Behauptung, dass biometrische Daten helfen würden. Und ich glaube auch generell, wir reden ja hier von einer anlasslosen Datensammlung. Das ist ja letztlich eine weitere Vorratsdatenspeicherung. Man zwingt die Bürger, ihre Fingerabdrücke abzugeben, was wir früher erkennungsdienstliche Behandlung nannten, und zwar von jedem, inklusive Kindern. Und aus meiner Sicht ist das auch von der EU-Charta, also unseren Grundrechten, die wir als Europäer alle haben, natürlich sehr fragwürdig.
Sagt Constanze Kurz, Informatikerin, die sich viel mit IT-Sicherheit und Datenschutz beschäftigt. Ihren angesprochenen Artikel finden Sie auch unter netzpolitik.org. Vielen Dank.
Bitteschön.
Das war die Weltzeit heute. Ich bin André Zanto und morgen bei uns im Weltzeit-Podcast Medien-Startups in Polen. Bis dahin.